Zum Einstieg die Frage, wer freut sich gerade auf Urlaub? Wer hat demnächst Urlaub? Okay. Wer hatte schon Urlaub? Bisschen, okay. Wer hat gerade jetzt Urlaub? Gibt es auch welche? Ja, super. Ja, wir haben auch Urlauber gerade hier da. Wer hat immer Urlaub? Okay, das sind die Rentner. Wer hat nie Urlaub? Das sind auch die Rentner wahrscheinlich. Ne? Ruhe ist ein Geschenk von Gott. Und Ruhe ist sogar ein Befehl von Gott. Und da will ich ein bisschen mit euch heute drüber nachdenken, über Ruhe. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, ruht ein wenig. Und ich will mit euch anschauen, dass Gott selbst ruht, dass Gott Ruhe befiehlt. Ein bisschen gucken, okay, inwieweit gilt das denn für uns? Jesus sagt, ich bin der Herr über den Sabbat, der Herr über die Ruhe. Jesus selbst gebietet zu ruhen und schließlich, wir können Ruhe finden durch das Evangelium. Ich fange mal ganz vorne an, aber ich gehe da nicht alles durch. Aber 1. Mose 1 am Ende, Vers 31. Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Wenn wir das ganze erste Kapitel lesen im ersten Buch Mose, sehen wir, Gott legt einen Rhythmus in seine Schöpfung. Von Anfang an ist da ein Rhythmus angelegt. Da ist der Wechsel von Tag und Nacht. Da ist Licht und Dunkelheit. Und ich war noch nie dort, aber wenn ihr mal über dem Polarkreis hoch im Norden seid, dann merkt ihr, wie kostbar es ist, diesen Wechsel von Tag und Nacht zu haben. Weil du dann, wenn du zur falschen Jahreszeit ankommst, dann monatelang nur Dunkelheit hast. Oder du hast monatelang nur Licht und du kommst nie richtig zur Ruhe. Und gerade diese Dunkelheitszeiten sind tatsächlich auch für die Menschen, die da wohnen, die es kennen, eine starke Belastung. Man liest dann von Suizidraten und so weiter. Aber Gott legt diesen Wechsel von Licht und Dunkelheit, von Tag und Nacht in seine Schöpfung. Wir kennen diesen Rhythmus in unserem eigenen Körper, den Gott geschaffen hat. Systole, Diastole, ja, im Impuls, die Pumpe. Ja, wenn das Herz immer nur pumpen, zusammenpressen würde, das würde nicht gut gehen. Oder immer nur locker lässt. Ja, ich bin kein Mediziner, aber das leuchtet irgendwie ein. Dann passiert nichts, sondern du brauchst diesen Rhythmus. Und wenn der Rhythmus nicht stimmt, gibt es Rhythmusstörungen, die tun uns nicht gut. Es gibt den Wechsel der Jahreszeiten. Auch wiederum, je nachdem, wo du bist auf der Erde, ist das unterschiedlich. Saat und Ernte, Sommer und Winter. Und Gott hat sogar versprochen nach der Sintflut, dass das nicht aufhören wird. Das heißt nicht, dass wir nicht vieles kaputt machen in dieser Schöpfung, das kriegen wir schon hin. Aber der Wechsel von Sommer, Winter, Saat in Ernte, der wird bestehen. So hat Gott es angelegt. Da ist ein Rhythmus in der Schöpfung. Und wir lesen hier, Gott vollendet seine Schöpfung nicht am sechsten Tag, wie man denken könnte, sondern am siebten Tag, habe ich gerade vorgelesen. Und das ist der Tag, wo Gott geruht hat. Das ist ziemlich interessant, oder? Das heißt ja, dass das Ruhen Gottes zum Schöpfungswerk dazugehört. Dann war er fertig am 6. und dann 7. Konnte er halt frei nehmen. Warum ruht Gott? Ja, hat er das nötig? War der so fertig? Hätte er nicht am 7. Tag noch irgendwas Tolles noch oben drauf packen können? Ich glaube nicht, dass Gott hier einfach nur menschlich beschrieben wird und er war halt jetzt müde oder so. Sondern so die Sonne, wie wir unseren Kindern erzählen, die Sonne muss jetzt schlafen gehen oder so, dann kannst du auch schlafen gehen. Ich glaube, Gott setzt diesen Rhythmus uns vor. Also was heißt das, dass Gott am 7. Tag ruht, wenn Gott eigentlich außerhalb von Zeit und Raum ist, wenn man darüber nachdenkt. Ja? Kommen wir philosophisch ein bisschen ins Schwimmen. Aber er setzt uns diesen Rhythmus vor und sagt, in 6 Tagen, wie immer man das jetzt genau zu verstehen hat, Welt geschaffen, am 7. Tag Ruhe. Und schon hier heißt es, er heiligt diesen Tag und da ist schon drin angelegt, dass das auch ein Vorbild ist, eine Ordnung, die er uns schenkt. Ja? Und da ist ein Rhythmus für unser Leben. Und Gott möchte uns bewahren vor Rhythmusstörungen. Die Geschichte geht weiter mit den Menschen oder überhaupt erstmal los. Gott beruft Abraham und dann Ägypten und dann geht's los mit Mose. Mose empfängt von Gott die 10 Gebote. Und dann sind wir in 2. Mose 20. Und 2. Mose 20 sind natürlich die 10 Gebote. Und da sagt Gott ab Vers 8, gedenke des Sabbattages. Das ist der 7. Tag, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Also jetzt knüpft Gott direkt an das, was er getan hat, was wir gerade gelesen haben in 1. Mose. Und sagt er so, das, was man schon ahnen konnte, wird jetzt nochmal ausdrücklich gesagt, das gilt auch für euch. Ich habe geruht und das habe ich gemacht, damit ihr es nachmacht sozusagen. Dass ihr diesen Rhythmus einhaltet. Dass ihr arbeitet, ja, das gehört zum Gebot auch dazu, dass ihr sollt arbeiten. Ja, mancher muss den Teil des Gebots mehr hören. Und am 7. Tag aber ruhen. Und die 10 Gebote sind ja maximal verknappt, verkürzt in ihrer, du sollst nicht töten. Da hat man dann viele Fragen, was heißt denn das dann genau und Militär und Strafrecht, was weiß ich. Da stehen einfach nur im Hebräischen, was sind das, 2 Worte. Aber hier nimmt er ziemlich viel Zeit, um das nochmal genau aufzudröseln und sagt, das gilt übrigens auch für deine Kinder, das gilt auch für dein Dienstpersonal, das gilt auch für die selber keine Juden sind. Das gilt sogar für dein Vieh. Da ist dieser Rhythmus in der Schöpfung drin. Und der gilt für euch. Und dann sollst du dir nicht einfach irgendeinen Heiden suchen, der dann die Arbeit für dich macht, sondern da soll tatsächlich Ruhe sein. Wenn wir dann weiterlesen im Gesetz des Mose, heißt es, dass sogar das Land ruhen soll. Das ist, du kommst aus der Landwirtschaft, ne? Das sind die Details nachher bei Andreas. Also auch das Land soll zur Ruhe kommen. Es gibt das Erlassjahr, es gibt das Sabbatjahr, die Fruchtfolge soll beachtet werden und das Land soll zwischendurch brach liegen und kann sich erholen, kann sich regenerieren. Das hat uns durchaus heute eine Menge zu sagen. Wann sollen wir ruhen? Nicht erst, wenn wir fertig sind. Also Gott sagt nicht, du sollst alle deine Arbeit tun und wenn du fertig bist, kannst du dann mal ruhen und dann kriegst du neue Arbeit, sondern du sollst einfach die Tage abzählen. Und übrigens, das ist zu dem Zeitpunkt sitzen sie in der Wüste, aber dann, als sie sich da niederlassen, ist das im Wesentlichen eine landwirtschaftlich geprägte und hirtlich geprägte Gesellschaft, wo das gar nicht so leicht ist, sowas zu beachten, keine Arbeit zu tun am siebten Tag. Die Kühe müssen trotzdem gemolken werden und so weiter. Aber er gibt diesen Rhythmus vor. Und das war einzigartig in der Antike. Das ist eine der großen Errungenschaften für unsere Gesellschaft bis heute, was wir gar nicht merken, was unsere säkularen Zeitgenossen auch nicht merken. Das ist ja keine Erfindung der Gewerkschaften oder von irgendwem anders, dass es diesen Ruhetag gibt. Das wurde dann inzwischen auf Wochenende ausgeweitet und samstags gehört Papi Mia, hieß es dann mal. Älteren erinnern sich und jetzt reden wir über 4-Tage-Woche und so. Aber dass es überhaupt diesen Rhythmus gibt, der verbindlich ist, der auch für die ganze Gesellschaft gilt. Das geht direkt zurück auf die Bibel, auf die 10 Gebote. Das gibt es sonst, in vielen anderen antiken Völkern gab es das nicht. Da wurde erst recht, natürlich, also die Herren haben im Zweifelsfall gar nicht gearbeitet. Das ist übrigens auch eine Errungenschaft der Bibel, dass Arbeit grundsätzlich positiv bewertet wird. So kurz vorm Urlaub bin ich mir da immer nicht so ganz sicher, aber das entspricht dem, dass wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind, dass wir was schaffen wollen mit unseren Händen oder mit der Birne oder wie auch immer. Aber dass es diesen Rhythmus gibt, dass wir zur Ruhe kommen, dass das auch für die Untergebenen gilt. Ja, funktioniert nicht, ne? Also da ist eine Ordnung Gottes, die er uns schenkt, die bis heute hebt und es gibt dann Tendenzen natürlich, ihr kennt die Diskussion aus der Presse vielleicht im Sonntagsschutz und der Einzelhandel meckert dann und in den Tourismusgebieten sowieso und kann man das nicht auflösen und dann kann man den Leuten doch freigeben, wann sie wollen. Und das könnte man natürlich, ne, sagen, du musst ja nicht mehr arbeiten, aber jeder hat irgendwann anders seinen freien Tag. In manchen Berufen geht es nicht anders, also in der Krankenpflege oder so. Aber ihr ahnt vielleicht, was das mit einer Gesellschaft macht. Wenn eben nicht das, da gibt es einen Ruhetag und da ist, bis auf die, die halt müssen, weil es vom Beruf Polizei so, ne, das finde ich ganz gut, wenn irgendwer da arbeitet, so, auch sonntags, aber dass die Gesellschaft als Ganzes auch einen Rhythmus hat, das tut uns gut. Und das ist eine Ordnung, die Gott schenkt. Und übrigens, es gibt eine soziale Dimension in diesem Gebot, das wird im Deuteronomium, im zweiten Gesetz, im 5. Buch Mose nochmal deutlich. 5. Buch Mose wiederholt Gott an Mose nochmal, die kurz bevor die nach Kanaan einziehen ins verheißene Land, wiederholt er die Gebote. Und da gibt es auch nochmal eine Wiederholung der 10 Gebote in 5. Mose Kapitel 5. Und das sind die gleichen 10 Gebote, Überraschung, aber sie sind ein bisschen anders formuliert zum Teil. Und auch die Begründung zum Sabbatgebot ist anders formuliert. Das ist interessant. Da gucken wir nur mal kurz rein. Vers 12. Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligest, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, Magd, Rind, Esel, Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Auf das dein Knecht und deine Magd ruhen gleich wie du. Also der Anfang ist genau gleich wie in 2. Mose 20. Ne? Jetzt kommt diese Ergänzung, auf das dein Knecht und deine Magd ruhen gleich wie du, denn, Vers 15, du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat, mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Also warum Sabbat? Weil wir hier als Gesellschaft gleichgestellt sind vor Gott, sagt Gott hier. Dein Knecht, dein Untergebener, für den gilt das genauso wie für dich. So, ihr seid alle Sklaven gewesen. Also es ist eine Ordnung, die Gott der gesamten Gesellschaft hier gibt. Eine gute Ordnung Gottes. Jetzt ist die Frage, inwieweit gilt denn das für uns? Es ist ganz interessant, in der Bergpredigt, wir springen zu Jesus, in der Bergpredigt wiederholt Jesus fast alle Gebote aus den 10 Geboten, verschärft sie, spitzt sie zu, formuliert sie neu. Was nicht vorkommt, ist das Sabbatgebot. Ist erstmal interessant. Aber es gibt natürlich Auseinandersetzungen um den Sabbat bei Jesus. Vorneweg eine Erfahrung von mehreren Jahren, relativ am Anfang der Gemeindezeit, war ich mit einer Teilzeitstelle in der Gemeinde angestellt und ich hatte dann noch einen Nebenjob, war in einem Verlag, in der Redaktionsassistent, das war eigentlich so ein Studijob, habe da noch ein bisschen was dazu verdient. Und ich erinnere mich an ein Telefonat mit unserem damaligen Kirchenleiter, dem Wolfram Kopfermann. Und wer ihn kennengelernt hat, weiß, ein sehr offener, großzügiger Mensch, der nicht im Verdacht war, irgendwie sehr, sehr eng zu sein, sehr gesetzlich oder sehr kleinkrämerisch oder so. Und er rief mal an und fragte, wie es mir denn so geht. Und ich erzählte auch von diesem Job und sagte dann so ein bisschen flapsig, naja, da geht aber dann leider eigentlich mein Sabbat für drauf. Weil ich war dann immer montags da im Büro und dienstags ging es halt mit Gemeinde weiter. Und das habe ich noch bis heute im Ohr. Wolfram sagt zu mir, Alex, das ist Sünde. Das ist Sünde. Und es war so auffällig, weil es untypisch war für ihn. Ja, es gibt Leute, die rennen ständig rum und sehen überall Sünde. Ja, dann. Und das hat mich wirklich getroffen, auch ne, von ihm zu hören. Und ich habe da noch, brauchte dann eine Weile, habe dann irgendwie da etwas umgeschichtet. Aber habe gemerkt, ja, ich brauche diese Zeit. Ich brauche diese Ruhe. Und Gott gebietet sie. In Markus-Evangelium, Markus 2 gibt es eine Situation, ich lese jetzt nicht ganz, dass die Jünger durch ein Kornfeld gehen und da ein bisschen Ähren abrupfen, um so ein bisschen was zu knabbern unterwegs. Das war vom Gesetz her ausdrücklich erlaubt. Grundsätzlich, also das also für den Handgebrauch sozusagen, da was abzurupfen. Also am Wegesrand einen Apfel zu pflücken ist okay, den ganzen Baum abernten ist Diebstahl. Ihr kennt den Unterschied vielleicht. Aber der Punkt ist, das war an einem Sabbattag. Und dann kommen die Pharisäer und sagen zu Jesus hier, die ernten ja am Sabbat, die tun Arbeit, das ist Sünde. Und Jesus erzählt ihnen dann noch eine Geschichte von David und sagt dann Vers 27 in Kapitel 2, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbat willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Es geht dann weiter direkt, Kapitel 3 geht los. Er ist am Sabbat in der Synagoge, Jesus, und da ist ein Mensch mit einer verkrüppelten Hand. Und es heißt, und das sagt uns einiges über die Herzenshaltung dieser Leute, sie lauerten darauf, ob er auch am Sabbat ihn heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Also wie kaputt kann man sein, ne? Und Jesus macht dann fast ein Exempel draus, dass er ihn nach vorne ruft und ihn dann heilt. Und es gibt dann irgendwie Leute, die sagen, ihr könnt euch einen Tag später heilen lassen, der ist schon so lange krank. Aber Jesus sagt dann, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Leben erhalten oder töten? Und sie schwiegen still. Jesus tritt hier auf, nicht als jemand, der sagt, Sabbatgebot ist mir egal. Das ist dann unser modernes Missverständnis manchmal. Aber er tritt auf als der Herr ist über den Sabbat. Und der uns daran erinnert, wofür der Sabbat da ist. Dass wir zur Ruhe kommen. Nicht, dass wir es vermeiden, jemand Gutes zu tun. So, tut mir leid, du bist gerade die Treppe runtergefallen. Ich komme dann morgen früh vorbei. Also das leuchtet uns eigentlich ein. Jesus ist konfrontiert mit einer religiösen Überspitzung dieses Sabbatgebots, wo dann wirklich diskutiert wurde, ja, wie ist dann das? Und wenn man da einen Halm abrupft, ist das schon Ernten? Und es gibt dann so Regelungen, ne, wenn du in der Nase bohrst, dann könntest du da ein Haar ausraufen, also die Herren vor allem, und das ist dann Haare schneiden und das ist Arbeit. Also es wird dann ein bisschen ulkig. Ich will mich gar nicht... Es ist ein bisschen ulkig, aber dahinter steht ja das Anliegen, man will wirklich Gottes Willen tun. Aber dann baut man eben einen Paternoster, also einen Fahrstuhl, der immer sich dreht, damit man nicht auf den Knopf drücken muss, weil man dann eine Maschine bedient und das ist Arbeit. Wir haben heute hier eher das Problem, dass wir sagen, ist doch egal. Mach so, wie für dich gut ist. Und dann ist es umso leichter, sich dann lustig zu machen über irgendwelche religiös überspannten Leute. Was heißt denn das, dass der Sabbat für den Menschen gemacht ist? Das heißt doch, dass wir ihn nutzen, dass wir ihn üben, dass wir ihn einüben, dass wir diese Zeiträume uns schenken, die Gott uns geschenkt hat, dass wir darauf achten, dass wir keine Rhythmusstörungen bekommen. Und es ist so leicht, dann ganz schnell wieder in so ein gesetzliches Ding zu kommen, sagen, ja, aber was ist denn okay? Und was ist nicht okay? Ich habe im Studium für mich, glaube ich, fast komplett oder komplett durchgezogen, dass ich sonntags nicht gelernt habe. Gut, ich habe auch an vielen anderen Tagen nicht gelernt, das war gar nicht so, da war eher das mit den 6 Tagen sollst du arbeiten, war dann manchmal eher, aber dann, okay, Bibelkunde, Lektüre, also Bibel lesen. Ja, das müsste am Sonntag erlaubt sein, oder? Irgendwie, ich muss noch Hesekiel fertig lesen bis morgen. Okay, das geht. Aber dann kommt man schon wieder in so Gedanken, okay, kann ich das aber machen? Und das, wenn ich mich mit einem treffe, ist das jetzt ein Diensttreffen von der Gemeinde oder ist das, wie deklariert, das ist wie auf der Steuererklärung dann. Als was gebe ich das denn an? Und da komme ich schon wieder in komisches Fahrwasser. Aber lass uns doch drauf achten. Gott hat eine gute Ordnung für uns. Und nimm dir diese Zeit. Und zwar auch da, wo du denkst, du kannst dir die gar nicht leisten. Weil wenn du wartest darauf, dass du denkst, du kannst sie dir leisten. Ich habe es schon ein paar Mal erlebt, bei mir selber oder bei anderen. Irgendwann holt der Körper sich diese Zeit. Es gibt einen Vers, irgendwo, den habe ich jetzt nicht mehr nachgeschlagen, in 2. Chronik oder sowas, als Israel ins Exil verschleppt wird. Da kommen sie dann nach Babylon und dann heißt es so nebenbei, und da hatte das Land Ruhe und konnte all die Sabbate nachholen, die sie nicht gehalten hatten. Das ist ziemlich brutal und sehr, also es ist bei mir hängen geblieben, ja, ich weiß nicht mehr genau, wo es steht, aber Ich würde das jetzt nicht als eine Strafe Gottes werten, aber ich habe selber erlebt, wenn du eben dir diese Ruhezeiten nicht nimmst, kriegst du Rhythmusstörungen und irgendwann macht dein Körper auch nicht mehr mit oder deine Seele oder deine Emotionen. Und dann wirst du ganz komisch und vielleicht merkt das zuerst deine Partnerin oder dein Kollege oder so und sagt, sag mal, wann gehst du eigentlich in Urlaub? Wir können dich hier mal weghaben. Es ist gut, wenn wir in diesem Rhythmus bleiben. Und übrigens, ich freue mich auf meinen Urlaub. Und die letzten 1,5 Jahre waren sehr speziell in vielerlei Hinsicht und auch besonders anstrengend für viele. Für manche auch extra chillig, das weiß ich auch. Aber ich wünsche mir einen Lebensstil, wo ich den Urlaub im Sommer nicht brauche. Also wo ich den genießen kann. Ja? Sei wie schön, dass ich jetzt 3 Wochen habe, wo ich nur noch an das denken muss, wo ich dran denken will. Aber wo ich nicht das Gefühl habe, ich schleppe mich so an die Ziellinie, so wie so ein Verdurstender an die Oase ranrobbt und auf den letzten Meter es gerade noch schafft. Das setzt voraus, dass ich im Alltag einen guten Rhythmus habe, im Rhythmus Gottes bin, dass ich nicht so ausgekaut bin, wenn ich am Urlaub ankomme, dass ich den Urlaub auch gar nicht genießen kann. Ich bin dann früher manchmal, gerade so Weihnachtsferien, dann kam meine Liebste aus England zu Besuch, als wir noch studiert haben. Und ich habe mich dann erstmal bei meinen Eltern krank ins Bett gelegt. Weil ich noch irgendwelche Hauptseminararbeiten fertig schreiben musste vor Weihnachten, durchgeballert habe, ein paar Nachtsitzungen. Und dann war ich halt platt. Es ist gut, wenn wir einen guten Rhythmus haben, wo das nicht passiert. Und ich weiß, es gibt manchmal besonders harte Phasen und dann geht es vielleicht nicht anders. Aber es geht darum, wie wir die Langstrecke laufen. Ich will noch eine Geschichte anschauen mit euch und dann bin ich gleich durch. In Markus 6, ich hatte das schon zitiert im Titel. Markus 6, Vers 31 sagt Jesus zu den Jüngern, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Also wer sagt, unsere Gesellschaft wird immer schneller und so weiter. Hier, die hatten auch schon das Problem. Direkt vorher waren die Jünger ausgesendet von Jesus und hatten gepredigt, hatten Kranke geheilt, hatten Dämonen ausgetrieben. Vers 30, also direkt vorher, lesen wir, die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Also Debriefing, sie erzählen von ihrem Missionseinsatz, was alles Tolles passiert ist. Und dann sagt Jesus, okay, das ist super und jetzt braucht ihr Pause. Obwohl Leute kommen, der Bedarf ist weiter da. Ja, Jesus also sagt nicht, wir können uns das jetzt gar nicht leisten, hier Pause zu machen. Er sagt, ruht ein wenig. Aber es wird dann nichts draus. Sie fahren mit dem Boot über den See, die anderen kriegen mit, wo sie lang schippern und laufen irgendwie außen rum. Und als sie da ankommen, sind die Leute schon wieder da. Und Jesus sagt nicht, nee, komm, wir haben jetzt Urlaub, sondern er stieg aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Das ist ein Ausdruck von Mitgefühl übrigens, wenn man lange predigt, es steht in der Bibel. Und dann werden die Leute hungrig und dann kommt noch die Frage, wo kriegen die jetzt was zu essen her? Dann kommt anschließend die Speisung der 5000. Ja, ein wundersames Wunder, ja, ein Speisungswunder. Aber am Anfang war eigentlich dieses Gebot, jetzt findet hier eure Ruhe. Also, und übrigens, danach geht es dann ziemlich nahtlos weiter nach der Speisung der 5000 mit Dienst. Kapitel 7 heißt es dann, dass Jesus mit seinen Jüngern ins Gebiet von Tyrus und Sidon geht, also heutigen Libanon, um da ein bisschen mutmaßlich, um da etwas zur Ruhe zu kommen, also außerhalb von Israel. Und selbst da werden dann Heilungen berichtet, aber es war nicht so diese Menschenmasse, die ihnen immer folgte. Also sie suchen dann irgendwann die Ruhe. Das Gebot zu ruhen ist da, trotz dem, dass da der Bedarf da ist. Aber in der akuten Situation, sie steigen aus dem Boot und da sind jetzt die Leute, lässt Jesus sich dann auch von der Barmherzigkeit leiten. Was Menschen jetzt brauchen in dieser Situation. Also merkt ihr, es ist so ein bisschen beides. Er sagt nicht, ihr könnt, wie Pause gibt es nicht, Pause gibt es dann im Himmel oder so. Wenn ihr tot seid, könnt ihr euch genug ausruhen. Es gibt so, ich habe von christlichen Leitern das gehört, ne? Meistens Leitern und nicht Leiterinnen übrigens, aber gibt es auch. Also er sagt nicht, wir können hier niemals Pause machen, aber in der konkreten Situation sieht er auch den Menschen, der ein Bedürfnis hat. Das ist dann nur gerade für Leute in Leitungsverantwortung, manchmal die Kunst zu entscheiden, ist das jetzt hier ein Notfall oder nicht. Ne, also manchmal ruft dann jemand an, sagt, wir müssen uns jetzt treffen. Und dann kann man nochmal nachfragen, muss das denn tatsächlich jetzt sein? Also ich kenne das von meinem Vater, der Arzt ist so, da rufen die Leute am Wochenende an, ne, irgendwie, ja, mein Bein tut schon die ganze Woche weh. Aber vorher hatte ich keine Zeit, so ungefähr. Ne? Das gibt es auch. Also da muss man weise sein, die aktuelle Situation beachten, aber vor allem diesen Rhythmus Gottes achten. Gott will dich behüten vor Rhythmusstörungen. Und ich gebe dir jetzt absichtlich nicht ein Rezept, was das für dich heißt. Aber es ist wichtig. Und ich weiß gerade, wenn man Kinder hat noch oder einen Lebensstil, der jetzt nicht so 9-to-5 ist, dass es gar nicht so leicht ist manchmal, da Zeiten zu finden. Und dann bin ich in der Gemeinde, ist das jetzt Ruhen oder bin ich jetzt hier mehr im Arbeitseinsatz? Je nachdem, wie ich mich hier einbringe. Lass uns diese Zeiten finden. Und ich bin da auch immer wieder neu am Tasten und am Suchen. Ich habe montags frei, aber dann fahre ich meinen Sohn noch dahin und dann habe ich noch das zu tun und so weiter. Ich glaube, eine Sache, um die es geht, ist, Dinge zu tun, die ich nicht im Alltag tue. Na, also du kannst was tun, wenn du dann irgendwie an irgendeiner Holztür abschleifst von deiner Gartenhütte, dann ist das auch Arbeit, aber wenn das nicht dein Job ist hier, dann kann das ja auch das sein, was du als Pause machst oder so. Aber wir brauchen einen guten Rhythmus. Ganz zum Schluss, im Hebräerbrief sagt der Schreiber, es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Ich finde das ein gutes Wort. Nicht, dass darauf ankäme, ob ich das ein gutes Wort finde, aber es ist eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Er spricht im Zusammenhang vom verheißenen Land. Also Gott hat dieses Land verheißen, da kommt ihr dann zur Ruhe. Und jetzt sagt er aber viel später nach Mose und Josua, da gibt es noch etwas, wo ihr zur Ruhe kommen könnt. Und das ist nicht geografisch, das ist nicht ein Gebiet, was ihr einnehmt, militärisch oder so. Und das ist auch nicht nur eine psychologische Kategorie, dass du mal so ein bisschen ausspannen kannst, sondern jetzt geht es tiefer. Ich habe vorhin gesagt, Ruhe durch das Evangelium. Vers 10 geht es weiter. Denn wer zur Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. Also es ist wieder die Anknüpfung an die Schöpfung. Du kommst zur Ruhe und da kannst du von deinen Werken ruhen. Wenn du ruhst, ist das ein Ausdruck von Gottvertrauen. Gott hatte den Israeliten in der Wüste das Manna gegeben, Speise vom Himmel, und hat dann gesagt, okay, 6 Tage lang jeden Tag sammeln. Und das, was ihr am 6. Tag sammelt, das reicht dann für 2 Tage. Und am 7. Tag sollt ihr nicht sammeln. Sonst sollt ihr es nicht aufheben, sondern immer am Tag aufessen. Ne, unser tägliches Brot gib uns heute. Gott beschenkt dich jeden Tag neu. Für diesen Ruhetag wird er dich mitversorgen. Das ist eigentlich die geistliche Lektion dabei. Und das kostet Vertrauen. Es gibt dann einige, wird dann erzählt, einige probieren das dann aus, suchen dann und finden nichts oder heben auf, wo sie nicht sollen, dann wird das schlecht. Aber wenn du ruhst, wenn du sagst, so, ich klappe jetzt meinen Laptop zusammen oder tue meine Sachen weg, dann sagst du, es ist jetzt genug. Hätte ich noch mehr tun können? Ja. Gäbe es noch mehr zu tun? Ja, absolut. Also je nachdem, was du für einen Job hast oder so, ne? Aber normal in allermeisten halbwegs verantwortlichen Arbeitsgebieten gibt es immer noch mehr zu machen. Du schreibst deine Masterarbeit, könntest du die nochmal durchlesen und nochmal checken und nochmal jemand gegenlesen? Unbedingt. Oder nicht unbedingt, aber es ginge. Und vielleicht findet da auch noch einer was. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, so, jetzt ist fertig. Und jetzt ist das gut so. Und so gebe ich es jetzt ab. So lasse ich es jetzt liegen. Nächste Woche, wenn ich wiederkomme, wird es immer noch Arbeit geben. Und ich vertraue Gott, dass er mich versorgt. Ich vertraue, ja, wenn ich in der landwirtschaftlichen Kultur oder Tagelöhnerkultur einen Tag die Woche nicht arbeite, dann fehlt mir da was. Ich vertraue auch darauf, dass Gott die versorgt, denen ich jetzt sonst dienen würde. Ja, ich gehe jetzt einfach in Urlaub. Und vertraue Gott, dass er für euch sorgt. Matthias ist dann auch wieder da. Wir haben den Luxus, dass wir zu zweit sind. Aber selbst wenn wir es nicht wären, ja, habe ich nicht die Angst, dass die Gemeinde irgendwie kaputt ist, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme. Dann hätten wir hier ziemlich einen Käse gebaut, offensichtlich. Gott macht es gut. Er sorgt für uns. Ich kann in seinen Händen zur Ruhe kommen. Und letztlich, und das gilt dann für mein ganzes Leben, hängt es nicht davon ab, was ich erreiche, sondern was ein anderer für mich erreicht hat. Darin komme ich zur Ruhe. Du sollst den Sabbattag heiligen, das ist der 7. Tag. Das kommt von der Zählung, von der Schöpfung her. Am 1. Tag, 2., 3., 4., 5., 6. Am 7. Tag ruhte der Herr. Du hast 6 Tage gearbeitet, ist die Logik. Jetzt kannst du auch ruhen. Egal, ob die Arbeit fertig ist, du vertraust dem Herrn. Die ersten Christen haben etwas ziemlich Revolutionäres getan im jüdischen Kontext. Sie haben nämlich den Ruhetag und den Tag des Gottesdienstes verschoben. Vom 7. Tag der Woche auf den 1. Tag der Woche. Manchmal gibt es noch Kalender, wo der Sonntag als 1. Tag eingetragen ist. Ist eher selten, weil wir so vom Wochenende her denken. Aber der Sonntag war eigentlich der 1. Tag der Woche. Und das ist der Tag, wo Jesus auferstanden ist. Genau daher kommt das. Das hat ein wichtiger Beleg übrigens für die Auferstehung, dass sie real ist. weil sonst hätten das fromme Juden, wie es die Jünger waren, nie gemacht, so einen Tag zu verlegen. Aber was sagt das geistlich? Wenn der Sabbat sagt, ich arbeite 6 Tage und dann kann ich mich ausruhen, sagt der Sonntag, ich fange an damit, dass der Herr auferstanden ist. Ich fange damit an, dass der Herr neues Leben schenkt. Ich fange an mit der Ruhe. Ich kann einfach ruhen, bevor ich irgendwas getan habe. Ich fange die Woche an und fange sie damit an, dass ich ruhe. Und aus dieser Ruhe heraus und aus der Begegnung mit dem Herrn heraus kann ich dann meine Arbeit tun. Ja, du sollst 6 Tage arbeiten, das steht in der Bibel. Da ist also dann Wäsche und Hausputz und Einkaufen mitgezählt. Ne? Aus der Ruhe heraus kann ich meine Arbeit tun, aus der Begegnung mit Jesus. Und dann gehe ich wieder in die Begegnung mit Jesus rein. Und natürlich begegne ich ihm auch die Woche über. Aber ich habe diesen Rhythmus. Und wenn ich in ihm ruhe und wenn ich von Christi Werk herkomme und dann meine Werke tue aus seiner Ruhe, dann kann ich wie Jesus selbst mitten im Sturm auch schlafen. Dann kann ich wie David sagen, du bereitest vor mir einen Tisch, nebenbei, ich kann den auch genießen, im Angesicht meiner Feinde. Nicht erst alle fertig machen und dann, sondern mittendrin schenkt Gott diese Ruhezeiten. Und egal, ob du jetzt in Urlaub fährst und das richtig auskosten kannst oder ob deine Arbeit einfach weitergeht, finde diese Zeiten. Finde diesen Rhythmus, den Gott für dich hat. Frag ihn auch. Frag vielleicht auch andere um Rat, wenn du Hilfe brauchst. Wie kann ich das in meinem Alltag gestalten? Aber komm in seine Ruhe und er will dich beschenken.